Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen. Und es wird bestimmt ein bisschen anders, der Gottesdienst. Einige haben uns schon beim Begrüßen gesagt, dass sie einige Vorträge schon im Internet angeschaut haben. Und da wisst ihr ja, dass ich sehr illustriert predige. Und das mache ich heute Morgen auch. Das wird also intensiv und ihr müsst gut mitarbeiten. Wir werden viele Dinge anschauen. Zudem bin ich schon 50 Jahre in Brasilien. Also Deutsch ist nicht gerade meine Zweitsprache, aber es geht immer noch recht gut. Unsere Arbeitssprache ist brasilianisches Portugiesisch. Meine Frau, die Traude, ist in Brasilien geboren, ist eine Brasilianerin. Govert ist Holländer, immer noch. Ja, gut. Dann hat es hier viele Schweizer, aber ich denke, hat noch Leute, wo sonst noch von irgendwoher gekommen sind. Wer von euch ist noch von einem anderen Land? Bitte sagt mir es doch. Indien? Sri Lanka, genau. Und sonst noch irgendwas vom Osten?
Tschechien.
Italien. Haben wir sonst noch?
Ungarn.
Sibirien, Kasachstan haben wir jetzt im Moment nicht. Habe ich auch Leute getroffen in letzter Zeit. Schön. Wir sind international und das ist doch auch wieder der Beweis, wenn wir an Pfingsten denken, wo die Apostel ja in verschiedenen Fremdsprachen gesprochen haben, wo Gott gesagt hat, bis ans Ende der Welt. Ne? Von Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Über das werden wir heute auch reden. Also, dein Reich komm ist unser Titel. Wenn ich so eine Predigt mache, dann sitze ich da ziemlich lange dran und die kommt ja dann auch später ins Internet. Da muss man sich also anstrengen. Ja, Brasilien, ich hoffe, könnt ihr alle gut sehen? Geht so, gut. Ist ziemlich groß verglichen mit Europa rechts, ne? Also da kann man praktisch vom Süden unterhalb von Spanien oder Sizilien bis hoch oberhalb von Norwegen und Finnland und dann ist man immer noch in Brasilien. Und in dem Land leben wir und ich arbeite praktisch schon seit vielen Jahrzehnten in ganz Brasilien. Das sind oft lange Reisen. Ich bin also 1974 nach Brasilien gekommen. Und dann im Jahr 82 habe ich angefangen mit großen Reisen. Ich bin ein bekehrter Hippie. Ja? Links, das bin also ich mit 18 Jahren. Ich sage immer das Gleiche, da hätte ich mir ein bisschen von den Haaren aufheben sollen für Notzeiten. Ja? Für die Notzeiten. Und ein besonderes Erlebnis war natürlich auch 78, wo ich eine Brasilianerin geheiratet habe. Die Traute ist deutscher Abstammung, fünfter Generation. Aber sie war immer meine portugiesische Lehrerin. Und niemand hätte gedacht, was alles aus dieser Hochzeit entstehen würde. Die Familie von Traudi, das darf man dazu sagen, war die erste Familie, die sich in Brasilien durch den Mitternachtsruf bekehrt hat. Also sie ist eine direkte Frucht von Missionaren, nämlich von Beizes, die ja heute in Guatemala arbeiten. Ursula ist schon beim Herrn. Und der Werner Beize, die haben im Haus von der Traudi, von ihren Eltern, 2 Jahre lang Kinderstunden gehalten. Für die Kinder. Die Traudi hat noch 9 Geschwister. Und dann nach 2 Jahren sind die Eltern von ihr zu den Missionaren gegangen, genau an Weihnachten, und haben gesagt, wir müssen Jesus annehmen. Also die wurden praktisch durch Kinderstunden evangelisiert. Die haben da immer zugehört und haben gewusst, wir brauchen Jesus. Ja, und auch durch unsere Hochzeit, also durch unser Zusammenkommen ist auch einiges entstanden. Das ist jetzt unsere Familie dort zum Teil in Deutschland und Brasilien. Ne, 74 ganz oben rechts noch als Junggeselle, noch keine 20 Jahre weg. Und heute sind wir eine große Familie. Also ich bin da sogar ein bisschen am Denken, dass der Reinhold den 13. Stamm gründen will. Also es gibt ja 12 Stämme Israels, darum rede ich vom 13. Stamm. Gut. Also wir haben 7 Kinder, die sind alle gläubig, da sind wir sehr dankbar, sind alle verheiratet und bis jetzt haben wir 18 Enkel. Und viele Jahre, als ich dort ankam, in Brasilien habe ich die Bibelschule gemacht, ein Trainingszentrum für Missionare, aber weil ich gelernter Schriftsetzer war, haben die mir schon alles gegeben, um Drucksachen vorzubereiten, auch schon während der Bibelschulzeit. Entwürfe zu machen und ihr wisst ja, dass die Erfindung der Bleibuchstaben die Welt revolutioniert hat. Denn damals im Mittelalter, was war das Erste, was dann gedruckt wurde? So Johannes Gutenberg, 1400 und noch was, 50, nämlich die Bibel, genau. Das war wunderbar. Heute arbeiten wir schon ein bisschen anders. Wir arbeiten heute mit Computergrafik. Das ist viel besser. Die ganzen Sachen kann man viel besser entwerfen. Und wie schon gesagt, einige haben darauf hingewiesen, auch meine Vorträge im Internet, zum Beispiel der prophetische Nussknacker. Den habe ich euch heute mitgebracht, dort auf dem Tisch. Den gibt es nämlich in gedruckter Form, das heißt auf den Flügeln des großen Adlers. Das sind nur 112 Seiten. Das ist der prophetische Nussknacker in geraffter, in stark zusammengefasster Form. Und dann gab es noch andere Sachen, wie zum Beispiel der apokalyptische Kampf gegen den Schöpfer, das sind auch 11 Teile, da geht es um die Schöpfung, Evolutionstheorie, Dinosaurier, Arche Noah, das Seufzen der Kreatur, die zukünftige Erlösung der Kreatur, lohnt sich auch das anzuschauen. Dann die Zeichen der Endzeit, die es noch nie gab, da gab es die meisten Echos, über 200.000, 215.000. Und die zwei Zeugen, der Antichrist und die Entrückung der Gemeinde, auch 14 Teile. Und das ist bis heute ein großer Segen, das geht ja weiter, die Leute schauen sich das an und ich will da auch noch mehr in Zukunft machen. Ja, und 78, da haben wir dann eine eigene Druckerei gebaut. Rechts zum Beispiel, das ist der Helmut Fürst. Ihr seht ja, wie der auf der Leiter steht, ne? Ganz abgesichert auf der Leiter, auf der letzten Sprosse. Und ich stehe ganz links oben, ne? Damals noch jung und gut in Schuss. Und das war dann unsere Missionsdruckerei, da habe ich mir natürlich gefreut. Das war ja eigentlich mein Beruf. Und jetzt konnten wir das Wort Gottes selber herstellen. Aber so nach einiger Zeit hat Gott an die Tür aufgetan zum Reisen. Reisen in Brasilien ist nicht so einfach. Ihr merkt, das ist hier fast eine halbe Tonne Literatur. Und das zwar nicht mit einem schönen kleinen Transporter, sondern in einem normalen Reisebus. Hier ging es über 2000 Kilometer bis nach Brasilien, in die Hauptstadt, 5 Wochen lang. Die größte Reise war von Porto Alegre, da wohnen wir ganz im Süden, bis hoch nach Boa Vista. Das sind auf der Straße 5300 Kilometer, 5 Tage Busfahrt und das kann man eben machen oder nicht. Also wenn man da Wasser in die Füße kriegt oder Rückenschmerzen, dann kann man das nicht machen und es ging eigentlich recht gut. Die Reise hat auch 6 Wochen gedauert, das ging quer durch den Amazonas. Und dann blieb die Traute auch immer am Busbahnhof stehen, denn sie musste ja nachher allein daheim bleiben und auf die Kinder aufpassen. Unterwegs, da liege ich hier, ruhe mich ein bisschen aus, auf den Bücherkisten. Und wenn man dann in die Regenzeit kommt, wie hier im Amazonas, und das sieht so lustig aus, jetzt müsst ihr euch vorstellen, manchmal, wenn wir nicht ganz so schlimm stecken blieben, wenn man ganz schlimm stecken bleibt, muss einen Lastwagen rausziehen. Wenn es nicht so schlimm war, dann mussten alle Männer raus in den Schlamm und schieben. Und das ist zigmal passiert. Und das ist auch interessant. Das heißt, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Ab und zu war ich mit so einem Bus auch unterwegs, ein Reisebus, einer der komfortabelsten und schnellsten Reisebusse. Das ist ein amerikanisches Modell, ein Greyhound. Und nie hätte ich mir träumen lassen damals, dass wir uns eines Tages selber so einen Bus kaufen und ihn umbauen lassen würden zu einem großen Wohnmobil. Das ist so das Extremste von einem Missionsmobil. Ja, also da sitz ich, ich fahre barfuß, ich darf in Brasilien barfuß fahren, ja, nur damit ihr es wisst. Vorne hat es 6 Sitze noch und der Fahrer und dann eben alles an Tischen und da kann man umbauen zu Betten, eine schöne Küche. Das ist übrigens echtes Granit, das ist nicht irgendwas Nachgemachtes. Und auch ein kleines Zimmerchen mit Doppelbett, dann ein Bad mit einer richtigen Duschkabine und das WC funktioniert auch mit richtigem Wasser. Und hinten nochmal ein schönes großes Zimmer, große Wassertanks, da seht ihr schon an den Nummern, wie groß die Sache ist. 700 Liter, 650 Liter, 400 Liter Dieseltank, 250 Liter fürs WC, ein Stromgenerator, 7500 Watt und hinten einen großen Sattelschleppermotor, ein Scania mit 320 PS, der bringt dann was und der hört sich auch gut an. Und ihr seht auch hier die ganzen Stauräume, das sind im Ganzen 21 Bücherkisten, große Kisten. Wir haben aber auf der anderen Seite auch noch Kisten und sogar eine Waschmaschine. Und da seht ihr hier den Verbus, wie er so richtig schön an den Büchertischen steht und die Brasilianer bedienen sich. Da steht auch die Traudi rechts und da das ganze Angebot. Oder auch hier ganz frech vor der katholischen Kirche, auch wieder im Norden Brasiliens. Und es ist schön, wenn Leute mit dem Evangelium erreicht werden. Zum Beispiel hier diese kleinen brasilianischen Mädchen, die jetzt vielleicht das erste Mal sowas Biblisches in der Hand haben. Wir nehmen auch immer viel Material mit für Kinder. Kinderarbeit ist für mich auch in den Gemeinden mit die wichtigste Arbeit. Auch hier diese Buben, die sich das anschauen, oder hier eine Versammlung im Freien, da geht es um die Entrückung, oder hier so eine schöne Gemeinde, hier was Größeres in Fortaleza. Und manchmal sieht es auch prekär aus, ne? Das war schon sehr riskant. Wenn man da mit einem Vehikel drüber fährt, das 11 Tonnen schwer ist, vielleicht mit Ladung 13 Tonnen, 14 Tonnen, dann war das schon sehr riskant. In São Paulo wurde auch zweimal auf uns geschossen. Auch das haben wir schon mitgemacht. Der Werbus hat auch einige Pockennarben von dem. Ja, machen wir einen kleinen Unterbruch, Govert? Denn wir müssen uns heute anhalten, der Govert wird uns was singen. Ne?
Der Reinhard, er kann schon spannend erzählen. He?
Und wir schauen jetzt, ob es auch der gleiche ist. Ja, doch, ist schon. Ne? Er ist es.
Ach, Reinhard, schön. Und Pauli natürlich. Oft wird dann irgendwie die Frau, weil er hat natürlich seine Frau schon erwählt, das ist auch richtig, aber oft werden die Frauen dann öfters nicht erwähnt, aber die haben eine ganz, ganz, ganz wichtige Aufgabe zu tun. Ne? Auch zu Hause und, ja, und betet, dass der Ehemann wieder zurückkommt.
Genau.
Ja, das Thema heute, dein Reich komme, und ist das 75. Geburtstag auch?
Kommt auch mit vor.
Okay. Was ich jetzt spielen und singen darf, es enthält eigentlich diese zwei Komponenten. Ihr werdet es schon merken.
Nichts kann
Ja, wir freuen uns, dass der Gobert uns heute bereichert. Mit der Musik ist ja schön. Dein Reich komme, das ist ein Teil aus dem Vater Unser. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und heute will ich einfach ein bisschen erklären, was das alles umfasst, dieses Gebet. Da geht es uns um die Gemeinde, da geht es uns um Jesus, da geht es uns um Israel, um die Schöpfung, auch ein bisschen um Satan und der Teufel und auch, was können wir persönlich anwenden. Dein Reich komme für die Gemeinde. Was bedeutet das? Wir erinnern uns an Pfingsten, das haben wir dann nächsten Sonntag. Stimmt doch, oder? Pfingsten, ja? Pfingstsonntag, Pfingstmontag. Und da kam ja der Heilige Geist. Diese Innewohnung des Heiligen Geistes in einer ganz besonderen Art, die es vorher noch nicht so gab. David hatte auch den Heiligen Geist. Er hat sogar durch den Heiligen Geist geredet und prophezeit. Aber in der Weise gab es das noch nicht. Dieser neue Bund durch das Blut des Lammes an Pfingsten. Wir leben jetzt praktisch zwischen Himmelfahrt und Pfingsten nach unserem Kalender. Ja, wo es ja heißt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht nach Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das geschieht eben seit Pfingsten. Und es wird geschehen, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, der soll selig werden, errettet werden. Aus Joel 2,32, dann wieder zitiert in Apostelgeschichte 2,21, ganz klar auf Jesus gerichtet. In Joel steht da natürlich der Name Gottes, Yahweh. Yahweh, Jesus ist ja auch der Gott Israels. Ja, jetzt gibt es natürlich auch viele Verfechter, die sagen, dass das Reich Gottes nicht mehr sichtbar kommen wird, sondern nur symbolisch, allegorisch heute in der Gemeinde. Lukas 17,21, und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte, noch wird man sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch oder inwendig in euch. Das ist die Realität heute für die Gemeinde. Oder Jesus spricht ja hier von dem Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und dann sagt er, deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, welche dessen Früchte bringen wird. Und wir wissen dann auch um die Extreme in den Gemeinden, die dann deswegen sagen, ja, Israel, das Reich wurde weggenommen, Israel hat keine Zukunft mehr. Aber das bezieht sich heute speziell auf die Gemeinde. Nur wir wissen natürlich, dass nach der Gemeinde noch was anderes kommt. Wir werden über all das jetzt reden. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis gerettet und uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. In diesem haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. Das gilt für uns. Und dieses Evangelium, das wird auf der ganzen Welt gepredigt bis ans Ende der Welt. Und das ganz kurz erwähnt, nochmal zu Brasilien. Da seht ihr unser Noah, das ist der älteste Sohn von uns. Der arbeitet mitten im Amazonas, wo es keine Autos mehr hat, keine Straßen, nur Wasser und Urwald. Und ihr merkt auch, diese Leute, die neben ihm stehen, das sind starke Indianervermischungen. Oder hier ein sehr schöner Vers aus Jesaja 24, 14 bis 16. Sie erheben ihre Stimme, sie preisen die Hoheit des Herrn vom Meer her, im Westen, Richtung Brasilien. Gebt auch ihr Bewohner im Osten und auf den Inseln des Meeres im Westen dem Namen des Herrn, dem Gott Israels, die Ehre. Wir hören Lobgesänge vom Ende der Erde, Ehre und Herrlichkeit dem Gerechten. Das erfüllt sich heute in der Gemeindezeit, ja, hier so mitten im Amazonas. Dann haben wir noch einen anderen Sohn, das ist unser Jüngster, wo ja Jesus sagt, geht hin und macht alle Nationen oder alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das gilt auch für die Indianer. Denn die Indianer brauchen das auch. Lehrt sie über die Wahrheit Gottes und über den Erretter. Das ist also unser jüngster Sohn, der Benoni. Und der war als kleiner Bub so richtig pflegeleicht, ein ganz, fast ein kleines Plüschtierchen. Und der arbeitet heute mitten unter den Indianern. Und ich sage euch, das ist nicht einfach. Ich könnte euch da jetzt viel erzählen, würde aber zu lange gehen. Und wie sollen sie, das ist unsere Schwiegertochter, die Sophia rechts, ist eine geborene Mennonitin, in einer Mennonitenkolonie kommt die von Süden Brasiliens. Und wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben, und wie sollen sie von ihm hören, wenn ihnen keiner die Botschaft bringt? Na, auch unterwegs auf meinen Reisen treffe ich auch immer überall sehr interessante Menschen. Aber für alle gilt, Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Für alle Völker auf der ganzen Erde gibt es nur eine Brücke in den Himmel. Und das ist das Kreuz. Das ist Jesus, sein Blut. Hier haben wir sogar Kaapo-Indianer im Verbus. Na, die stehen da. Oder hier seht ihr auch den Verbus auf einer Fähre dort im Amazonas. Ich bin da zweimal zu Fuß hingelaufen zuerst, bevor ich mit dem Verbus so runtergefahren bin. Denn ich hatte natürlich Angst, dass das vielleicht die Taufe des Verbus sein könnte. Ne? Weiß man ja nie mit diesen Fähren. Oder auch hier eine interessante Familie im Süden Bahias. Auch da heißt, was nichts ist vor der Welt, hat Gott erwählt. Und in Jesus stehen wir jetzt zusammen, wie auch hier diese Indianer, neben denen ich da sitze, ganz im Nordwesten Brasiliens, oberhalb von Bolivien, gibt es ja immer noch Brasilien, in Rio Branco. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und ich sage euch, wir kommen ja viel rum und man hört dann auch viel von Problemen in den Gemeinden, auch manchmal schlimme Sünden. Und ich sage euch ehrlich, wenn es nur an uns liegen würde, dann wäre die Gemeinde schon lange untergegangen. Dass es heute noch Gemeinde gibt, ist der Beweis, dass Jesus die Gemeinde baut. Sage ich euch ehrlich, ganz. Da könnte man manchmal wirklich verzweifeln. Ja, ich bitte aber nicht allein nur für diese, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich zum Glauben kommen werden. Das ist die Kettenreaktion seit Pfingsten. Einer sagt es dem anderen und nachher sagt der wieder dem anderen und so geht es durch die Jahrtausende. Und das hat an Pfingsten angefangen und geht bis zur Entrückung. Die Gemeinde ist an Pfingsten geboren und wird bei der Entrückung abgeholt. Ja, Jesus sagt ja, dein Reich komme, in Bezug auf Jesus. Und da muss ich schon ein bisschen hart anfangen und auch über den Calvin sprechen, über Luther, Zwingli und andere Reformatoren. Wir wurden ja alle durch sie gesegnet, aber die Reformatoren hatten ein großes Problem mit biblischer Prophetie. Zum Beispiel mit Israel. Hier heißt es ja in Jeremia 32, der Herr wird sie, nämlich Israel, in diesem Land einpflanzen. Calvin sagt dazu, welche Bedeutung hat die Landverheißung für Israel im Gemeindezeitalter? Calvin deutet geistlich, die Gemeinde Jesu ist ins Land Israel eingepflanzt worden, weil sie dort ihren Anfang hatte und aus und vorbei. Das war's. Es wird keine zukünftige Rückkehr Israels ins Land geben. Das war so der Ton bei allen Reformatoren. Kirchenväter, ne, da heißt sie hier, die verfluchten, unverbesserlichen und miserablen Juden. Da war auch oft ein bisschen Antisemitismus dabei, gerade auch bei Luther. Nachdem im Jahr 380 das Christentum zur Staatsreligion avancierte, wuchs die Idee des Amillennialismus. Das heißt, dass wir seit Pfingsten in einem symbolischen Friedensreich leben. Ein echtes Friedensreich mit der vorhergehenden Apokalyptik, wie es die Propheten offenbarten, wurde als jüdische Phantasterei verworfen. Genau das, was Paulus durch die drei Römerbrief Kapitel 9 bis 11 verhindern wollte, traf ein und prägt den Fortgang der Gemeinde als toter Ballast bis heute. Paulus behandelt in Römer 9 bis 11 die Zukunft Israels, dass Gott sie eben nicht verworfen hat. Anstatt die Nachkommen Abrahams anzuziehen und eifersüchtig zu machen, wurden sie verscheucht und abgestoßen. Das muss ich einfach sagen. Ja. Manche haben das nicht gern, wenn man irgendwie Calvin und Luther oder Zwingli antastet. Es geht uns ja darum, wir leben heute 500 Jahre nach der Reformation, es geht uns darum, über das zu reden, was wir auch heute sehen, die Erfüllung der Prophetie. Wir müssen ja nicht mehr darüber diskutieren, sind die Juden für immer verflucht oder nicht, weil Israel feiert schon seinen 75. Geburtstag oder hat gefeiert. Und ob, also die Bibel redet nicht von jüdischen Fantasien, indem ihr dies zuerst wisset, dass keine Prophetie der Schrift von eigener Interpretation ist. Denn niemals wurde die Weissagung oder die Prophetie durch den eigenen Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Und diese heiligen Männer, die kamen alle aus, von woher? Aus Israel. Ja. Da sind keine mystischen Vorstellungen eingeflossen oder Plagiate von heidnischen Nachbarvölkern oder Fantasien von überspanntem jüdischen Patriotismus oder Zionismus. Das ist alles Gottes Wort. Versteht ihr? Und da haben eben auch die Reformatoren gesagt, na, manches darf man da eben nicht so wirklich nehmen. Das schwarze Loch der Reformation. In Bezug auf die biblische Prophetie stagnierten die Landeskirchen und auch reformierte Gemeinden, ich muss es einfach sagen, als ein katholisches Nachtschattengewächs. Ja. Und ich behandle das intensiv in dem Buch, wir haben 5 Exemplare mitgebracht, Gemeinde ohne Israel, wo ich einfach zeige, das ist der Originaltitel von mir selber, da seht ihr genau, um was es geht, dass wir nämlich ohne Israel, was machen wir? Wir sägen uns den eigenen Ast ab. Denn auch der neue Bund wurde zuerst mit Israel gemacht. Und erst danach ging es zu den Heiden. Vergessen wir nicht, die Heiden, wir sind eingepropfte Zweige im Ölbaum. Also da hat es viele interessante Kapitel, auch über die Nazis, über den Holocaust und was wir daraus lernen können. Das sind einfache Studien, Vorträge, die ich in Brasilien gehalten habe, die wir gut verstehen. Ja, auch damals schon, Lukas 1, 31, sagte ja der Engel, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Heißt in Hebräisch, Jeshua, steht da in Hebräisch. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Da sagt also der Engel, er wird Gottes Sohn sein. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakob ewiglich herrschen und seines Reiches wird kein Ende sein. Das ist hier absolut jüdische Sprache. Wenn es Jakob heißt, das hat nichts mit der Gemeinde zu tun. Jakob, Zion und David, da geht es immer direkt um Israel. Und du Bethlehem Ephrata, die du zwar klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herrscher sein soll. Sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. Also wir merken hier, er kommt als Baby von dieser Jungfrau, er kommt aus Bethlehem, aber er ist gleichzeitig auch Gott. Er kommt aus der Ewigkeit. Und jetzt frage ich euch mal, hat denn Jesus in Israel geherrscht? Wenn wir das jetzt vergeistigen wollen, symbolisch, allegorisch, hat Jesus in Israel geherrscht? Überhaupt nicht. Er hat politisch nicht geherrscht. Und er hat auch geistig oder geistlich nicht geherrscht. Er wurde verworfen in jeder Hinsicht. Er wurde nicht angenommen. Und das ist ja klar, wenn sich das damals nicht erfüllt hat, weil er kam ja als der Demütige, der auf dem Esel einreiten würde nach Sacharja 9,9. Das nächste Mal kommt er auf den Wolken des Himmels. Das hat die Bibel so verheißen. Aber ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Und als König wird er Herr über sie herrschen auf dem Berg Zion von nun an bis in Ewigkeit. Und dieser König ist Jesus. Er wird alle menschlichen Weltreiche wird er zerstören und wird dann sein großes Reich hier aufrichten. Hat ja Daniel gesehen in Daniel 2. Oder damals hat er auch gesagt, denn ich sage euch, dass ich nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes komme. Ja, dann wird er wieder trinken. Oder auch, ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr wieder sprecht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Da gibt es also einen Unterbruch und danach geht es weiter. Und dann wird Israel sprechen, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Oder hier kommt die Mutter von den 2 Zebedäus-Söhnen und die will, dass die zur Rechten und Linken von Jesus sitzen sollten in seinem Reich, in deinem Reich. Und dann antwortet Jesus, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken steht nicht bei mir zu vergeben, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Da spricht er hier von seinem Reich, wenn er auf dem Thron sitzt als König aller Könige. Das kann man nicht vergeistigen. Das wird sich so erfüllen. Oder hier sagt er wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt. Wiedergeburt heißt messianische Wiederherstellung, messianisches Zeitalter, messianisches Friedensreich. Das ist die Wiedergeburt. Wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Das wird nicht im Himmel sein, sondern im Friedensreich. Das sind interessante Verse, die man einfach nicht vergeistigen kann. Und das, wie gesagt, das verteidige ich in dem Buch. Das sind 296 Seiten von der ersten Seite bis zur letzten. Sehr wichtig. So tut nur Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Das ist nach Pfingsten, sagt es Petrus. Damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Und er den euch zuvor verordneten Jesus Christus sende. Er euch den zuvor verordneten Messias sende, den freilich der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Also die Propheten im Alten Testament, und die haben oft von der zukünftigen Herrlichkeit Zions gesprochen. Immer wieder kommt es vor. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das wird im Friedensreich geschehen. Und dann wird ja auch der Teufel 1000 Jahre gebunden, steht in Offenbarung 20, 1 bis 3. 1000 Jahre. Da muss man sich jetzt fragen, was bedeutet das? Ja, auch Leute, die das nicht sehen wollen, die sogenannten Amillenaristen, die stark sich auf die Reformation fußen. Wir haben viele Gemeinden in der Schweiz, wir haben auch viele Gemeinden in Deutschland, auch in Brasilien. In Brasilien haben wir zum Beispiel die Presbyterianergemeinde, die das alles verneint, die Entrückung, das Friedensreich, die Zukunft Israels. Sie wurden wieder lebendig und herrschten 1000 Jahre zusammen mit dem Christus. Die übrigen Toten wurden erst nach dem Ende der 1000 Jahre zum Leben erweckt. Sie werden Gott und Christus als Priester dienen und die 1000 Jahre zusammen mit Christus regieren. Leute, man kann das doch nicht einfach vergeistigen. Das geht doch nicht. 1000 Jahre sind 1000 Jahre. Ja, 1000 Jahre sind für den Herrn wie ein Tag wie 1000 Jahre. Ja, ja. Aber hier, da geht es um das Friedensreich. Oder hier heißt es auch, es sind etliche von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Da muss man jetzt sagen, hat sich da der Herr Jesus getäuscht? Der sagt, da würden einige nicht sterben von seinen Jüngern. Und da kommt es jetzt auch auf die Bibelübersetzung an. Andere Bibeln sagen, nicht sehen in seinem Reich, sondern in seiner himmlisch-königlichen Majestät. Habt ihr eine Idee, wo die Jünger Jesus gesehen haben in seiner himmlischen, königlichen Majestät? Wo war das? Auf dem Berg der Verklärung. Und er wurde vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Da hat sich der Himmel aufgeschlossen. Plötzlich war der Himmel offen, dann war ja auch Mose und Elia da und plötzlich hat Gott, der Vater, selber gesprochen und hat gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn höret. Das heißt, hier hat sich der Herr Jesus genau so gezeigt, wie er zukünftig als König aller Könige kommen wird, in seiner Herrlichkeit. Und das haben die drei Jünger gesehen. Und das hat auch Petrus dann später bezeugt, in 2. Petrus 1,16, wir sind Augenzeugen seiner königlichen Majestät. Wir haben das gesehen auf dem heiligen Berg. Die drei Jünger haben Jesus genauso gesehen, ich wiederhole, wie er zum Abschluss der großen Trübsal als himmlisch-königlicher Messias erscheinen wird. Ganz wichtig. Dein Reich komme, was bedeutet das für Israel? Jetzt haben wir schon die Gemeinde ein bisschen angeschaut, wir haben Jesus angeschaut und jetzt schauen wir uns auch Israel an. Da kam Josef von Arimathia, ein ehrbarer Ratsherr, der war ja aus dem Sinedrium, welcher auch auf das Reich Gottes wartete. welcher auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Der hat auch auf das Reich Gottes gewartet. Erich hat ja am Anfang das schon gelesen, aus Apostelgeschichte 1:6-8, da haben ja die Jünger gefragt, Herr, ist es jetzt nach deiner Auferstehung, dass du jetzt dein Reich herstellst? Und was sagt Jesus jetzt? Ja, horch doch mal her, ich war 3,5 Jahre bei euch. Ich habe euch gesagt, das Reich Gottes wird inwendig sein. Vergesst das alles mit Israel. Das ist jetzt alles symbolisch, allegorisch. Wie ist die Antwort Jesu? Erich hat schon erwähnt. Jesus sagt nicht nein. Er sagt, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Autorität gesetzt hat. Und was sagt Jesus jetzt? Jetzt aber werdet ihr Kraft vom Heiligen Geist bekommen. Und jetzt kommt die erste Priorität, nämlich, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Jetzt kommt das Gemeindezeitalter. Ja, wurde eingeschoben. Israel als Volk, als auserwähltes Volk, wurde auf die Reservebank gesetzt. Ja, zum Teil zur Strafe. Denn ihr wisst ja, sie haben den Messias verworfen. Obwohl er alle Zeichen gemacht hat, alles gemacht hat, was ihn als Messias ausgewiesen hat, sie haben ihn nicht angenommen. Was war eigentlich das große Problem damals in Israel? Ich muss das dazu sagen. Denn die Bibel sagt, Paulus erklärt das, dass das Gesetz ein Zuchtmeister war auf Jesus hin. Das Gesetz sollte den Menschen zeigen, dass er vor Gott nicht gerecht werden kann. Er kann sich das nicht erarbeiten. Er ist ein verlorener Sünder. Und viele auch in der Vergangenheit im Alten Testament, bei denen hat man ja den Glauben gesehen. Das ist in Hebräer 11, diese Glaubenshelden, der Glaube. Und was ist da passiert in Israel? Da ist was ganz Komisches passiert, nämlich die jüdische Obrigkeit, auch die religiöse Obrigkeit, die haben das Gesetz pervertiert. Was haben die gemacht? Die haben das Gesetz so verändert und sie konnten das Gesetz erfüllen. Sie waren gerecht in ihren Augen. Die brauchten keinen Jesus mehr. Die brauchten kein Lamm Gottes. Das war für die ein Witz. Das war für die eine Beleidigung. Wir sind Kinder Abrahams. Wir haben die ersten Sitze da oben. Was soll denn das? Ihr werdet in euren Sünden sterben. Was soll das? Was heißt das? Und das war echt furchtbar. Das gab einen Kurzschluss in Israel und es kam dann bis zu dem Punkt, in Bezug auf die Sünde wieder den Heiligen Geist. Ich muss euch das erklären, die Sünde des Heiligen Geistes war etwas Historisches, das gibt es nicht mehr, so wie das Jesus gesagt hat. Vielleicht seid ihr jetzt ein bisschen schockiert, wenn ich das so sage. Was war die Sünde wider den Heiligen Geist? Das war, wo Jesus seine Identitätskarte als Messias gezeigt hat, hat die Leute geheilt, hat Zeichen und Wunder getan, hat diese wunderbare Wahrheit verkündet. Und was haben die Juden dann gesagt? Anstatt dass sie sich bekehrt haben. Er macht alles durch Beelzebub. Und das war eine böse Sache. Leute, dann hat Jesus von der Sünde wieder den Heiligen Geist geredet, die nicht vergeben werden würde. Und dann wurde es Nacht über Israel. Ja, und wir lesen auch Prophezeiungen, zum Beispiel in Hesekiel 38 und 39. Da geht es ja um die Invasion von diesem Gog aus Magog, aus dem äußersten Norden. Und der wird hier angesprochen, dieser Gog, dieses Volk, nach langer Zeit sollst du heimgesucht werden. Zur letzten Zeit wirst du kommen, der Gog aus Magog, in das Land, das vom Schwert wiedergebracht und aus vielen Völkern zusammengekommen ist, nämlich auf die Berge Israels, welche lange Zeit wüst gewesen sind und das nun in Sicherheit wohnt. Solches wird zur letzten Zeit geschehen. Die Bibel, wenn die diesen Ausdruck gebraucht, zur letzten Zeit, das heißt ja Acharit ha-Yamim. Das hat es immer mit Messias auch zu tun. Ja, diese letzte Zeit. Und das sagt die Bibel hier, da wird dieser Gog kommen. Und wo befinden sich dann die Juden? Im Land Israel. Die Bibel zeigt uns, dass am Ende der Zeit Israel wieder im Land ist. Und dann kommt dieser Gog und den wird dann Gott übernatürlich richten. Ist eine Logik, Leute. Das müssen auch reformierte Leute so lesen. Ich bin doch ein normaler Christ. Ich lese das als normaler Christ. Aha, letzte Zeit. Das Volk, das vom Schwert wiedergebracht wurde, auch aus dem Holocaust, und das jetzt wieder auf den Bergen Israels wohnt. Und da gibt es ja heute auch diese ganzen Spannungen wegen den Siedlern, die sagen, uns gehört das Land, Da gibt es doch dauernd diese illegalen Siedler, diese Siedlungen. Und ihr merkt auch in Israel, ich hole mir alle Fotos, die ich irgendwo herkriege, von neuen Städten in Israel. Überall werden neue Städte gebaut, weil es den Juden zu eng wird. Das steht ja auch im Propheten. Du wirst sagen, es wird uns zu eng im Land. Heute haben wir schon 10 Millionen Leute in Israel. Und an jenem Tag werden seine Füße auf dem Ölberg stehen. Der Herr, mein Gott, wird kommen und alle Heiligen mit ihm. Da sagt der Sacharja, mein Gott wird kommen und seine Füße stehen auf dem Ölberg. Und dieser Gott hier ist Jahwe. Aber der Herr wird ausziehen und streiten wieder die Heiden, gleich wie er zu streiten pflegt zur Zeit des Streites. Das ist der Gott Israels. Das ist Jahwe, ne, habe ich da unten hingeschrieben, in Vers 3. Und dieser Gott wird auf dem Ölberg stehen. Da müssten eigentlich auch die Juden merken, auch die Rabbiner, wenn die das alles so studieren und vergleichen, die müssten doch merken, dass es da um diesen Messias geht, um Jesus. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und dann bekommen auch die Heiligen des Höchsten, die bekommen dann das Reich. Wenn Jesus kommt als König aller Könige und alle menschlichen Reiche vernichtet, von Babylon bis zum endzeitlichen antichristlichen Rom, dann wird dieses Reich aufgerichtet. Die bekommen das dann natürlich, ich muss das der Fairness halber sagen, Daniel sah ja die Gemeinde nicht. Wenn er von diesem Kadoshim redet, und diesen Zadikim, von diesen Gerechten und von den Frommen, Gottesfürchtigen, dann sieht er natürlich die Juden. Der sieht die Juden. Aber wir wissen, dass auch wir als Gemeinde da dazugehören dürfen. Na, wenn Jesus wiederkommt auf dem Ölberg und alle Heiligen mit ihm, ich wiederhole es nochmal, da hat natürlich Sacharja nur die israelischen Heiligen gesehen aus dem Alten Testament. Muss ich das einfach sagen. Aber auch wir werden da dabei sein. Ganz klar. Ja, wenn Jesus kommt und dieser Welt, ich sag's mal so, dem ganzen menschlichen Treiben ein Ende setzt. Oder denkt ihr, wie, dass die Politik super gut aussieht im Moment, so in der Schweiz, in Deutschland, auf der Welt? Ne? Da können wir sagen, oh, bin ich froh, dass Jesus wiederkommt. Ich sag's immer wieder, ich sage euch ehrlich, wenn ich nicht gläubig wäre an Jesus, ich würde verrückt werden, ich würde verzweifeln. Ich würde mich vielleicht tot saufen oder irgendwas. Ne? Lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Was soll das? Ne? Verrückte Sachen passieren. Ich lese manchmal Nachrichten in Brasilien über Deutschland oder Europa. Da schäme ich mich regelrecht. Da denke ich, manche Völker aus Asien, arabische Völker aus Afrika, die lachen uns aus. Die sagen, haben die Deutschen keine anderen Probleme als Ampelmännchen, ne? Zwei Männer, zwei Frauen. Oder dieser übertriebene Tierschutz, Brücke gesperrt wegen Schwalbennest, ne, solche Sachen. Oder eine Wanderratte, da kommen Tierschutz vom Tierschutzverein zwei Leute und dann 7 Feuerwehrleute und dann retten die eine Wanderratte aus dem Gullideckel, weil die ist da festgesteckt gewesen. Und das alles mit Steuergeldern. Ich bin auch ein Tierfreund, Leute. Einer wurde sogar in Italien verklagt, und der hat dort einen Film gemacht. Das ist der gleiche Filmemacher wie von diesen Transformators. Ihr kennt es ja, die Roboter, und die sich da in Autos verwandeln und so Sachen. Und da kam bei den Filmaufnahmen, wurde eine Stadttaube getötet. Eine Stadttaube. Ja, ich könnte auch sagen Kacktaube. Ja, ihr kennt ja die Stadttauben. Ne? Ich habe auch mal einen Haufen gehabt am Werbus. Ich habe mich gefreut, da kamen weiße Tauben von irgendeinem Nachbarn. Da habe ich so ein Nester oben hergerichtet beim Werbus. Und dann habe ich gemerkt, wenn die da auf den Werbus drauf machen, dann ist mir die Farbe abgeblättert vom Werbus und dann war der Spaß vorbei, oder? Also denk mal, wegen einer Stadttaube steht ihr vor Gericht. Da merkt ihr, ohne Jesus, ohne die Ordnung Gottes, kommt alles aus dem Gleichgewicht. Ich sage oft, das eine tun, aber auch das andere nicht lassen. Vergesst bitte nicht, zum Beispiel Deutschland braucht jedes Jahr 300.000 bis 400.000 Ausländer, um die Lücken zu stopfen, weil Deutschland am Aussterben ist. Viele Single-Haushalte, jetzt haben wir die Ehe für alle. Ihr wisst ja, Ehe für alle, das ist eine Ehe, die nicht reproduktiv ist, da gibt es keine Kinder. Ja? Und dann brauchen die jedes Jahr einen Haufen Ausländer und im gleichen Zeitraum werden 300.000 Kinder abgetrieben. 300.000, eigentlich genau das, was fehlt. Und da heißt es ja dann, Daniel sieht es, also der Nebukadnezar hat es gesehen, wie dieser Stein losgerissen wird und jetzt diese ganzen menschlichen Reiche zertrümmert. Und dass dann dieser Stein zu einem großen Berg wird und die ganze Erde füllt. Das ist dann das Reich Gottes auf Erden. Wenn Gott wieder in der Mitte Zions wohnen wird. Da heißt es ja, euer Gott zu Zion auf meinem heiligen Berg wohne. Aber Juda soll ewiglich bewohnt werden und Jerusalem wird für immer bestehen und der Herr wird in Zion wohnen. Oder nochmal der letzte Vers. Ich komme und werde in deiner Mitte wohnen. Ich sage es mal ein bisschen lustig. Gott macht Aliyah. Ihr wisst ja, was Aliyah ist, wenn die Juden nach Israel zurückkehren, als Olim. Aliyah. Gott macht hier Aliyah. Er kommt und wird in der Mitte wohnen. Und dann wird er auf dem Berg Zion richten. Ja, da gibt es dann auch Verse, wo wir manchmal ein bisschen Probleme haben, die zu verstehen. Gleich wie das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die das Gesetzlose tun. Um was geht's da? Da geht es ja hier um eine zukünftige Scheidung und da werden alle Ärgernisse weggeräumt. Das ist nicht im Himmel. Das ist ja klar. Im Himmel gibt es das nicht. Da gibt es diese Ärgernisse nicht. Na, also Gesetzlose, Gottlose, Leute, die Gott herausgefordert haben, die werden hier ausgeräumt aus dem Reich. Und so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern. Die werden die Bösen wegnehmen und sie in den Feuerofen werfen. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Ein Feuer, das man nicht löschen kann. Das ist ein lustiger Ausdruck hier, den manche Leute nicht so gern hören. Scheidung zwischen verlorenen Auserwählten und geretteten Auserwählten. Es gibt ja die überzogene Prädestinationslehre. Ich sage das mal einfach so. Ja, ich muss das einfach sagen. Die sagen, nein, die Auserwählten, die kommen automatisch zum Glauben und werden gerettet. Die Juden sind die Auserwählten, die auch im Neuen Testament oft vorkommen, sogar in den Briefen von Paulus. Und wenn man das alles auf die Gemeinde münzt, dann legt man die Sachen falsch aus. Und die werden hier geschieden. Das war ja damals in der Wüste so ein Vers, der auch der Traudi sehr gefällt. Ja, da heißt nämlich, dass in der Wüste die Leute nicht ins verheißene Land kamen, wegen ihres Unglaubens. Dann ist ja die ganze Generation aufgerieben worden und jetzt überträgt es der Hebräerbriefschreiber auf uns. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, gleich wie auch jenen. Aber das Wort der Verkündigung nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, nicht mit dem Glauben vermischt war. Mit dem Glauben. Sie haben ihren Götzendienst mitgeschleppt, immer wieder Rebellion, Unzufriedenheit gegen Gott und die kamen dann alle nicht ins verheißene Land. Sehr traurig. Oder auch 2. Timotheus 2,10. Das ist jetzt für die Leute, die theologisch ziemlich gewieft sind, ich sag's mal so. Da sagt Paulus hier Folgendes, aus diesem Grund, er redet auch hier über die Juden, die ihn verfolgt haben, die ihm das Leben schwer gemacht haben. Aus diesem Grund ertrage ich das alles für die Auserwählten. Damit auch sie zur Errettung in Jesus Christus gelangen und an der ewigen Herrlichkeit teilhaben können. Also ihr merkt jetzt, wenn ich jetzt an die Prädestination glaube, ich hätte fast den anderen Namen gesagt, aber das will ich jetzt nicht sagen, da merkt ihr, da haben wir hier ein Problem. Da heißt nämlich, Paulus erträgt alles, damit auch diese Auserwählten zur Rettung kommen. Versteht ihr, das ist eine andere Gruppe. Das ist nicht in dem Sinn, die Heiden und so, das ist Israel, das sind Juden. Ja? Und für da hat er gekämpft und alles ertragen. Also gut, nochmal, pass mal auf mit unserem überzogenen Gemeindeexklusivismus auf Kosten Israels. Ihr seht hier den Goldfisch, das nennt sich Megalomanie, der ist also größenwahnsinnig, hat sich eine Haifischflosse aufgesattelt. Ne? Und da habe ich draufgeschrieben, Gemeinde, so ein bisschen spaßig. Ja? So sind heute viele Leute in der Gemeinde. Oder Jesus sagt ja, in derselben Nacht werden zwei auf einem Bett liegen, einer wird genommen und der andere gelassen. Zwei an der Mühle, einer genommen, andere gelassen. Zwei auf dem Feld, einer genommen, andere gelassen. Und je nach Übersetzung, könnte man meinen, dass der genommen wird, dem geht's gut. Und der gelassen wird, dem geht's schlecht. Und das ist gerade umgedreht. Denn vorhin haben wir gelesen, die Bösewichte werden weggenommen. Aus dem Land, die kommen nicht ins Land. Das ist eine Scheidung zum Gericht. Das ist nicht die Entrückung. Ja? Denn da sagt ja auch Jesus hier zum Schluss, da fragt die Jünger, Herr, wo wird das geschehen? Er erwiderte, wo das Aas oder der Kadaver liegt, da sammeln sich die Geier. Also ich sage euch ehrlich, das passt ja nicht zur Entrückung. Und damit ihr das versteht, müssen wir so ein bisschen in das jüdische Denken eintauchen. Ja, wir sind stark von der Gemeinde geprägt, ist ja klar, ist auch normal. Im Psalm heißt zum Beispiel, denn die Übeltäter werden ausgerottet werden, aber die auf den Herrn hoffen, diese werden das Land besitzen. Und noch eine kurze Zeit und der Gesetzlose ist nicht mehr, der wird weggenommen. Und siehst du dich um nach seiner Stätte, so ist er nicht mehr da. Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden sich am Frieden erfreuen. Das ist Israel, da geht es um die Juden. Der Gerechte wird nicht wanken in Ewigkeit, aber die Gottlosen werden nicht im Lande bleiben. Wenn du schreist in deiner Not, mögen dich deine Götzenhaufen oder Götzenbilder erretten, aber ein Wind wird sie allesamt entführen. Dieses Entführen heißt hochheben, wegentrücken, lift up in Englisch. Entführen, das ist also praktisch eine negative Wegnahme, nicht die Entrückung in dem Sinn. Aber da werden die Gottlosen getrennt von den Gottesfürchtigen. Reiß mich nicht fort mit den Gottlosen. Psalm 28,3. Wie Schlacken hast du hinweggeräumt alle Gesetzlosen der Erde, darum liebe ich deine Zeugnisse. Da versteht er das ein bisschen, da geht es um diese Scheidung. Zwei auf dem Feld, zwei an der Mühle, das war eine Warnung. Nur ein Hauch sind die Menschenkinder. Ein Trug die großen Leute, auf der Waage steigen sie empor, sind allesamt leichter als ein Hauch. Dieses Mene, Mene, Tekel, Ufasim. Ich heiße ja Federolf, ne? Feder, ja. Und deswegen ist es gut, dass ich mich ganz fest an Jesus klammer. Mit Jesus haben wir Gewicht, versteht ihr? Mit Jesus, ja. Ne? Ich werde es nicht alles lesen, das sind viele Texte. Da heißt, dass da eine große Posaune ertönt und die Juden werden gesammelt, die Verlorenen im Land Assyrien und die Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen und den Herrn auf dem heiligen Berg in Jerusalem anbeten. Da heißt, die Juden werden gesammelt nach Israel, ja, auf den heiligen Berg, das ist Zion. Das ist genau das gleiche wie in Matthäus 24. Die Posaune erschallt und dann werden die Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen gesammelt und zusammengebracht auf den Berg Zion. Das hier, da geht es um Israel, das hat nichts mit der Gemeinde zu tun, versteht ihr? Das ist wichtig, darum möchte ich euch das heute Morgen sagen. Und da heißt es auch, Israel, er wird sie in ihr Land bringen, das die Väter besessen haben und du wirst es einnehmen. Also das geht nicht plötzlich, ne? Einnehmen heißt in Besitz nehmen. Vielleicht habt ihr das jetzt verfolgt, den Jerusalem-Tag, wo ja große Mengen an Israelis mit Flaggen, mit Fahnen durch Jerusalem laufen und sich freuen über die Wiedervereinigung Jerusalems. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass das den Arabern gar nicht gefällt. Und die haben auch gedroht, die Hamas, Hezbollah, Dschihad, der palästinensische Dschihad, aber die haben ja vorher schon wieder einige hundert Raketen geschickt. Während dem Jerusalem-Tag war es relativ ruhig. Die haben da gedroht. Und jetzt in der UNO sogar haben sie das ja angenommen, dass dieser Tag als Nakba-Tag gefeiert wird. Das ist die Katastrophe. Also Israel freut sich über die Staatsgründung und die Araber sind traurig über die Staatsgründung. Das ist der Tag der Katastrophe, Nakba-Tag. Und das hat die UNO angenommen. Und das ist eine absolute zum Teil Geschichtsfälschung. Ja? Denn damals wurde ja sowohl den Juden wie auch den Arabern bei dem Teilungsplan wurde denen das Land angeboten. Und die Araber haben es abgelehnt und wollten die Juden ausrotten. Und dann kam es ja zu diesem Unabhängigkeitskrieg. Gleich ein bisschen mehr wie einen Monat nach der Staatsgründung, wer es nicht weiß. Das war ein Vernichtungskrieg. Ja, sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und so weiter. Und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und das, ihr merkt schon, wir leben heute in einer Übergangszeit. Ja, Israel ist schon wieder da. Jerusalem wird zum Teil noch von den Heiden zertreten, vor allem der Tempelberg. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal so ein Bild gesehen habt, wenn die hier ihren großen Ramadan feiern und wenn die dann alle auf dem Tempelberg beten, die Moslems, und vor allem ihre Gebetsposition. Ich sage das jetzt sehr vorsichtig, ich kann das ja auch sagen, das kommt ja jetzt nicht direkt ins Internet, ne, hier, also muss man immer aufpassen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal zugeschaut habt, wie die beten und wo ihr Kopf hingeht nach Mekka und wo ihr anderes Teil hingeht. Das geht direkt Richtung dem Allerheiligsten. Da, wo die Oma, wo der Felsenturm steht. Und das ist alles andere als schön. Und dann schreien die, wie jetzt am Ende, gerade am Jerusalem-Tag, wo den Juden erlaubt wurde, auf den Tempelberg zu gehen. Und einige haben sogar das gemacht, was eigentlich verboten war. Sie haben gebetet. Stellt euch mal vor, die Araber, die drehen durch, wenn die Juden sehen, die auf dem Tempelberg beten. Ihr merkt, irgendwie spüren die, unsere Tage sind gezählt. Wo ist denn unser Allah? Kann der, warum haben wir schon so viele Kriege gegen Israel geführt? Und Allah, der große Allah, was ist jedes Mal passiert? Wir haben eins draufgekriegt. Wir haben sogar oft Land verloren. Und wir schaffen es nicht, diese verfluchten Juden, die schreien ja immer, Tod den Juden, Tod den Juden. Sie schaffen es einfach nicht. Ihr merkt ja, da sind die in einer Krise mit Allah. Ja, was passiert denn da? Und schon damals hieß es ja, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen oder auch eben dein Reich komme. Schon damals sagte Jesus, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch hingekommen. Diese ganzen besonderen Zeichen und Wunder von Jesus, das waren diese Auswirkungen, die sich vor allem dann auch im Friedensreich zeigen werden. Ja, das war was ganz Besonderes. Jesus wird der Löwe Judas genannt, auch in Offenbarung 5 sollten sich viele Christen hinter die Ohren schreiben. Warum wird Jesus immer noch der Löwe Judas genannt, auch im Gemeindezeitalter oder in Offenbarung 7 plötzlich tauchen 12.000 aus allen Stämmen auf. Und da heißt es, alle Stämme, ich habe das oben bei Hebräisch, dieses Mishkal, Shittei, Benei, Israel. Das heißt, aus den Söhnen Israels. Das sind keine 12.000 Baptisten, 12.000 Lutheraner, 12.000 Reformierte, was weiß ich, 12.000 Methodisten oder was ihnen sonst noch einfällt. Das sind plötzlich 12.000 aus jedem Stamm. Und dann sagen manche klugen Leute, ja, aber es gibt doch 10 verlorene Stämme. In Israel haben wir eine Mischung heute von allen Stämmen. Glaubt mir das. Von allen Stämmen. Wenn die heute Randgruppen finden, in Indien, sogar in China, in Afrika, das sind kleine Gruppen, das sind nicht verlorene Stämme in dem Sinn. Vielleicht die Falashas in Äthiopien, ja, aber es sind oft versprengte Gruppen, zum Teil vermischt mit den Heiden damals, und die, da von denen gehen dann auch viele nach Israel zurück. Aber Gott weiß ja auch die Abstammung von jedem Menschen. Du musst doch die 12 Stämme nicht wiederherstellen. Vergesst es bitte. Das macht Gott. Sein Problem, wenn er sagt, er macht's. Er macht's. Hier sehen wir in Offenbarung 7 den Anfang der geistlichen Wiederherstellung Israels. Auch der 12 Stämme. Und auch bei den zwei Zeugen. Ich habe das ja ausführlich behandelt im Internet. Viele Teile, viele Stunden geredet und habe gezeigt, das, was diese zwei Leute machen in Offenbarung 11, dass nämlich Feuer aus ihrem Mund kommt und ihre Feinde tötet, dass sie den Himmel verschließen, dass sie das Wasser in Blut verwandeln können, dass sie mit Plagen um sich werfen können. Denkt ihr, das sind zwei Vertreter von der Gemeinde? Machen wir das als Gemeinde? Das heißt doch, wir sollen unsere Feinde lieben, auch unsere Nachbarn, das machen wir sehr schwierig, ne? Ihr wisst es ja. Aber wir sollen sogar für die beten, ne, die uns verfolgen. Also was ganz anderes. Und die bringen hier ihre Feinde um, werfen mit Plagen um sich, verwandeln Wasser in Blut. Das erinnert uns doch an wen? An Propheten aus dem Alten Testament wie Mose und Elia. Ich sage nicht, dass es Mose und Elia sind. Kann sein, aber ich kann es nicht behaupten, weil die Bibel sagt es nicht genau. Aber es werden auf jeden Fall zwei ganz vollmächtige Männer aus Israel sein. Denn zu Mose wurde gesagt, ich werde einen Propheten wie dich aus deinen Brüdern erwecken. Also die kommen garantiert aus Israel. Sogar im himmlischen Jerusalem stehen die 12 Namen der 12 Stämme an den Toren. Das sage ich oft zu christlichen Antisemiten. Sage ich einfach so, weil ihr merkt, wir Missionare, wir sind direkt und einfach und auch manchmal ein bisschen frech. Ne? Ist doch uns egal, nachher bin ich wieder in Brasilien, bevor ihr anfangt mit Eier zu werfen und was weiß ich mit irgendwas, bin ich schon wieder weg. Dann sage ich, du, wenn du so ein getarnter Antisemit bist, dann sage ich dir eins. Im himmlischen Jerusalem, da stehen die Namen von diesen Juden an den Toren. Ist besser, du gewöhnst dich jetzt schon dran. Ja? Und fängst an, Israel zu lieben und als Volk Gottes zu sehen. Himmlische Jerusalem, diese 2200 Kilometer als Würfel, ist ungefähr so groß. Nur mal, ist interessant, das zu sehen. Geht von Jerusalem bis nach Rom. Das himmlische Jerusalem. Aber wir reden auch über Schöpfung. Und da sind wir auch in Brasilien im richtigen Land. Es ist ein fantastisches Land, was Fauna und Flora angeht. Und die Bibel sagt uns was Interessantes. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit oder der Vergänglichkeit unterworfen worden, nicht willentlich, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung. Seid ihr im Klaren, wir leben nicht mehr in der Originalschöpfung. Dass heute ein Löwe auf grausame Weise eine Antilope zerreißt, das ist nicht Originalschöpfung. Das ist alles die Folge vom Sündenfall. Und ich sage euch ehrlich, wenn ich das sehe, da fange ich an zu leiden. Das ist gar nicht schön. Oder wenn so eine, die Orcas, diese Killerwale, so Robben von den Felsen spülen, in gemeinsamer Arbeit bauen die Wellen auf, die sind ja super intelligent. Wenn ich das sehe, da bin ich natürlich auf der Seite von der kleinen Robbe. Und es tut mir weh, Leute, das tut mir weh. Das ist ein Seufzen der Schöpfung, dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns, selbst erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Habt ihr schon mal gesehen, wie ältere Leute aufstehen oder aus dem Auto aussteigen? Habt ihr schon mal? Das ist nicht lautlos, Leute, das ist nicht lautlos. Da hört man, ja? Da hört man das Seufzen. Wir lachen jetzt drüber, aber das ist eine Tatsache. Das ist so. Wir seufzen und sehnen uns nach der Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Und die Bibel sagt, dann wird der Löwe zusammen mit dem Schaf leben. Und ja, jetzt sagen die Reformierten, ich muss das einfach so sagen, die sagen, nein, das ist nicht wortwörtlich zu verstehen. Das ist Allegorie, das ist symbolisch. Das ist ein schönes Bild. Löwe und Schaf wird sich aber nicht so erfüllen. Dann sage ich, warum erklärt Gott dann, was der Löwe fressen wird? Das muss er nicht erklären, wenn es nur Symbolik ist. Also der Löwe wird wieder zum Vegetarier. Da muss ich allerdings dazu sagen, das ist was anderes wie heutige Vegetarier. Das muss ich noch dazu sagen. Wir kommen gleich darauf zurück. Sie werden nicht bauen und ein anderer es bewohnen im Friedensreich. Sie werden nicht pflanzen und ein anderer essen. Denn gleich den Tagen der Bäume sollen die Tage meines Volkes sein. Und meine Auserwählten werden das Werk ihrer Hände verbrauchen. Die werden also wieder Jahrhunderte alt, wie die Bäume. Das sehen wir ja hier in dieser Liste, in dieser Grafik von den Patriarchen. Und da merkt ihr, diese ganze Lebenserwartung hier links, ich zeige es mal hier so, wie die nach der Sintflut abgefallen ist, die Lebenserwartung von den Menschen. Da sind also Dinge verändert worden, wie zum Beispiel Luftdruck, Erdanziehung, diese schützende Wasserhülle außenrum, die auch Riesentiere, da gab es ja Riesentiere mit 80 Tonnen, ne, und alles Mögliche. Und klar, das größte Tier war immer der blaue Wal, muss ich dazu sagen. Der kommt bis auf 140 Tonnen, 33 Meter lang. Aber es gab auch Saure mit 80 Tonnen. Aber ihr merkt, da ist was passiert. Und das wird dann im Friedensreich wieder rückgängig gemacht. Gott machte alle Arten von wilden Tieren, von Haustieren und von allem, was sich auf der Erde regt. Und Gott sah es an, es war gut. Ich habe das nicht so gern, diese Bildchen. Denn diese Bildchen, was sieht man auf diesem Ding? Also links wilde Tiere, rechts Haustiere. Aber es fehlen die ganzen ausgestorbenen Tiere, wie zum Beispiel Dinosaurier. Und Dinge, die wir heute gar nicht mehr kennen. Und da heißt es eben, aber alle Tieren der Erde, Haustiere und wilde Tiere und allen Vögeln des Himmels, das heißt übrigens nicht Vögel, sondern Geflügeltes in Hebräisch. Alles, was Flügel hat, zum Beispiel auch Fledermäuse oder auch Pterosaurier, also Flugsaurier. Und allem, was auf der Erde kriecht, was Lebensodem in sich hat, weise ich alles grüne Kraut der Pflanzen zur Nahrung an. Und es geschah so. Also damals haben alle Tiere, Wilde und Haustiere, die haben alle grünes Kraut gefressen, auch der Tyrannosaurus Rex. Ja? Bitte schreiben Sie sich das hinter die Ohren und ich hoffe, dass Sie nicht irgendwie von der Evolutionstheorie angeknackt sind. Das ist natürlich nicht mein Problem. Ich sage nur das, was in der Bibel steht. Ja? Also ihr merkt, alles wurde am 5. und 6. Tag geschaffen, was Lebewesen und Menschen angeht. Adam und Eva lebten mit allen Tieren zusammen, die irgendwie schon mal auf der Erde gelebt haben. Versteht ihr? Alles. Denn vor dem Sündenfall gab es keinen Tod, gab es keine Fossilien, gab es auch keine Höhlenmenschen. Ja? Also Adam und Eva haben schon ein bisschen besser ausgesehen wie die Höhlenmenschen, dürft ihr mir glauben. Und auch der Tempel im Friedensreich, wir wissen das, Hesekiel sieht ihn, das ist nicht der Tempel Salomos, das ist auch nicht der zweite Tempel, der gebaut wurde, dann ziemlich verbessert wurde durch Herodes, das ging über Jahrzehnte, sondern der Tempel im Friedensreich. Da kommt dann ein interessantes Wasser unter dem Tempel hervor und fließt dann ungefähr 50 Kilometer bis ins Tote Meer. Also heute ist das ein Höhenunterschied von 1200 Meter, denn das Tote Meer befindet sich ja 400 Meter unter dem Meeresspiegel und die Bibel sagt, das Tote Meer wird dann belebt. Ja? Hat von euch schon mal jemand im Toten Meer gebadet? Ihr wisst ja, das ist super, man muss nicht mal schwimmen können. Ne? Man kann sich drauflegen, kann die Nachrichten aus Israel lesen, ne, und kann ein Foto machen. Ne? Das ist ja das berühmte Foto. Und ihr habt dann auch gemerkt, wenn man normal Brust schwimmt, das ist sehr gefährlich. Weil wenn man schwimmt, es hat einen Wind und ein kleiner Tropfen kommt einem ins Auge, das brennt wie Feuer. Und das ganze Wasser ist so komisch. Ne? Das ist voll mit Chemikalien und Sachen. Es ist ja, manche sagen fünf, manche andere sagen zehnmal so gesalzen wie Meerwasser. Und dann wird es viele Fische geben. Sogar in Engedi werden die ihre Fischernetze trocken. Dieses verfluchte Land, wo es ja heißt, ich sag's mal hier, er trocknete Bäche aus und ließ Wasserquellen versiegen, sodass ein fruchtbares Land zur Salzwüste wurde, um der Bosheit derer, die darin wohnen. Sodomiter und Leute aus Gomorra, die ja schreckliche, auch perverse sexuelle Sünden verübt haben. Und Gott hat die gerichtet und alles wurde in eine Salzwüste verwandelt wegen der Bosheit der Bewohner. Das haben wir. Wir waren ja schon dort, wir haben es gesehen. Ein totes Land. Wir kommen jetzt noch zum Schluss. Ihr merkt, es ist heute intensiv. Ne? Ja. Dein Reich komme. Aber immerhin, ihr seid die Ersten, die den Vortrag sehen. Ihr seid also meine Versuchskaninchen. Entschuldigung. Dein Reich komme, Satan. Als der Drache nun sah, dass er auf die Erde geworfen war, begann er die Frau zu verfolgen, die den Sohn geboren hatte. Ist komisch. Der Teufel wird auf die Erde geworfen und was ist das Erste, was er macht? Er verfolgt die Frau, das ist Israel. Er hat einen ungeheuren Hass gegen Israel. Das hat man schon oft in der Geschichte gesehen. Auch der Holocaust ist ohne das Böse von unten nicht zu erklären. Was Hitler gemacht hat, wenn man das irgendwie rein menschlich erklären will, das klappt einfach nicht. Dieser Hass. Und als der Teufel dann merkt, dass er da gegen diese Frau in der Wüste nichts machen kann, die in besonderer Weise bewahrt wird, dann verfolgt er die übrigen von ihrem Samen. Und da geht es hier nicht um Christen, Leute. Da geht es nicht um Christen aus den Heiden. Da geht es um gottesfürchtige Juden, die nicht nach Israel eingewandert sind, die sich noch draußen in der Diaspora befinden. Und die sind jetzt dem Zorn des Antichristen ausgeliefert. Die anderen wurden in der Oase, als diese Frau in der Wüste, in wunderbarer Weise bewahrt. Warum hat der Teufel so einen Hass? Denn das Heil kommt von den Juden. Das ist klar. Das ist unangenehm. Da muss auch der Deutsche von seinem hohen Ross runter. Ja? Der Jude, der so verachtet war. Von Israel kommt das Heil. Jesus, ein Jude aus dem Stamm Juda. Da muss man das annehmen. Auch ein Schweizer muss das annehmen. Und auch ein Amerikaner. Und auch ein Russe. Und sogar Argentinier. Raubkopien des messianischen Friedensreiches. Das sind immer so Vorstöße vom Teufel. Denken wir nur an den Islam. Wir sagen das ganz offen. Der Islam ist absolut antichristlich. Er verleugnet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass Gott einen Sohn hat. Genau das, was Johannes in seinem Brief schreibt. Wer das leugnet, der hat den Geist des Antichristen. Das macht der Islam. Viele wollten schon dieses Weltreich zusammenbringen, auch das wiederhergestellte Europa wie Napoleon oder Adolf Hitler. Ihr wisst ja, wie das damalige Nazi, das Dritte Reich hieß. das heilige römische Reich deutscher Nation von 1000 Jahren. 1000 Jahre. Friedensreich. Hitler war Jesus Christus und die Deutschen anstelle der Juden. Und ihr könnt auch in meinem Buch, das heißt Unter dem kreisenden Schwert des Cherubim, da rede ich über Hitler. Die wollten zuerst die Juden ausrotten und nach den Juden die Christen. Die Christen wurden nur nicht ausgerottet, die echten Christen, weil Hitler nicht so weit kam. Weil nach den Juden war dann Schluss. Dann ist Deutschland zusammengebrochen und 6 Millionen Juden waren getötet. Und interessanterweise, das seht ihr hier an dem Bild, in Deutschland, also man rechnet in Deutschland mit 6.890.000 Kriegsopfer. Ist doch interessant. 6 Millionen Juden und 6 Millionen Deutsche. Da sieht man Gottes Mühle mal langsam. Es ging 12 Jahre lang, aber gründlich. Und dann wurde die Hälfte von Deutschland zerstört. Und in Auschwitz, da haben die Juden geschrien. Die haben geschrien, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Wir sind total exterminiert. Das heißt, wir sind ausgelöscht. Auschwitz war eine Todesfabrik. Da wurden die Juden ausgelöscht, die wurden exterminiert. Und genau der Ausdruck kommt in Hesekiel vor. Und bei ihrem größten Schrei, wir wissen ja, was dann 3 Jahre später passiert ist, wir wollen jetzt den Holocaust nicht irgendwie verkleinern, aber dann ist Israel entstanden. Ja, 3 Jahre später. Denn wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Und der große, stolze Adler, der wurde auf die Erde geworfen. Na? Ihr wisst ja, wie das untergegangen ist. Der Bunker in Berlin, vielleicht habt ihr schon mal ein Buch gelesen über die letzten Stunden der Nazis. Wie die sich vergiftet haben, erschossen haben und wie die dann geflüchtet sind, sogar bis nach Argentinien und Brasilien und die größte Angst gehabt haben, Tag und Nacht, dass sie dort von einem Holocaust-Überlebenden wiedererkannt werden. Das war auch die große Angst von Eichmann am Rand, am Stadtrand von Argentinien und er wurde erkannt und der Mossad war ihm auf den Fersen und hat ihn rausgeholt und er wurde dann in Israel gehängt. Dieses letzte Vierte Reich, das ist die letzte Raubkopie vom Friedensreich, nämlich unter dem Antichristen. Wir kennen all diese Informationen. Er wird ja über die ganze Welt herrschen, wird auch sein Zeichen einführen. Und dann müssen alle Leute auch diese heiligen Statue anbeten, die Leben bekommt. Der Antichrist macht zuerst einen Friedensbund mit Israel. Und dann später wird er irgendwie sterben. Er wird sterben, denn die Bibel sagt, er wird die tödliche Schwertwunde bekommen. Leute, eine tödliche Schwertwunde, ihr müsst da nicht drüber diskutieren. Tödliche Schwertwunde ist tödlich. Ein tödlicher Unfall ist nicht ein bisschen tödlich. Der Mensch kam nicht in die Intensivstation. Der ist gestorben. Der kam nicht mehr ins Krankenhaus. Das war zu spät. Der Antichrist bekommt die tödliche Schwertwunde. Am Anfang sieht Johannes ihn, Offenbarung 13,1, da kommt er aus dem Meer, das Tier. Und dann plötzlich in Offenbarung 11, eine Rückschau in Bezug auf die 2 Zeugen, als er die 2 Zeugen tötet, da kommt der Antichrist aus dem Abgrund. Da kommt er nicht aus dem Meer. Nach 3,5 Jahren kommt er aus dem Abgrund. Wie kommt er in den Abgrund? Das ist ja der Platz vom Teufel, von den Dämonen, ist eine ganz böse, ein Dark Side, eine ganz dunkle Sache. Weil das so eine Art, ich sage sehr vorsichtig, wir diskutieren nicht drüber, ist eine Art Auferstehung. Und wenn er dann auftaucht, dann ist er der leibhaftige Leute. Und dann kommt die große Trübsal. Und dann kommt diese ganze schreckliche Verfolgung mit all diesen Dingen, die in Offenbarung 13 richtig ausführlich erwähnt werden. Schaut euch mal jetzt diesen Nasrallah an, das ist der Chef von der Hisbollah vom Libanon. Was der hier sagt, Leute, was der hier sagt. Es gibt in Israel keine Menschen. Nur Besetzer, also Eindringlinge und Siedler. Leute, und das sagt er öffentlich. Und was macht der Westen? Nix. Ist doch traurig. Auf die Juden wird dauernd draufgehauen wie auf die Sündenböcke. Und ich bin da sehr traurig drüber. Wir werden niemals den Staat Israel anerkennen. Hamas und Fatah. Oder Israel hat kein Recht zu existieren. Der gehört auch zur Hamas. Also ihr merkt, dass dieser palästinensische Staat, diese Zwei-Staaten-Lösung, da geht es um die Vernichtung Israels, Leute. Da geht es nicht um die Gerechtigkeit den Palästinensern gegenüber. Israel hat ja schon oft nachgegeben, hat viele Angebote gemacht, wurden immer abgelehnt, als sie von Gaza rausgingen und haben ihre schönen, wunderbaren, hochtechnologisierten Gewächshäuser dort gelassen. Die wurden alle kaputt gemacht und heute schießen sie von dort mit Raketen. Das ist der Dank. Das zionistische Krebsgeschwür wird nicht überleben. Wir unterstützen jedes Land und jede Gruppe, die gegen Israel kämpft, sagt der Iran, das religiöse Oberhaupt. Die arabische Friedensinitiative ist viel gefährlicher als die Balfour-Erklärung. Leute, wenn ihr nicht wisst, was Balfour-Erklärung ist, das gehört zum Einmaleins vom Christen. Ja? Zur Alphabetisierung. Na, das war ja 1917, Balfour, England hat versprochen, dass ihr Palästina-Mandat nach dem ottomanischen Zusammenbruch, also dem Weltreich von den Türken, dass das palästinische Mandat dazu verwendet werden würde, diese ganze Gegend, um den Juden eine Heimstätte zu geben. Und das sagt jetzt hier, die Friedensinitiative ist viel gefährlicher als die Balfour-Erklärung, denn sie anerkennt das Existenzrecht Israel und das akzeptieren wir nicht. Wir werden von unserem Ziel, Israel zu vernichten, keine Millimeter abrücken. Und der Iran arbeitet ja im Moment an einem neuen Nahen Osten, auch mit China, ja, mit Saudi-Arabien zusammen. Da geschehen jetzt Dinge, wir merken, da ist was in Bewegung gekommen und ich denke, das kann nicht mehr lange gehen. Ja. Gott wird eingreifen müssen. Und wir sehen auch den Putin, Leute, ich bin nicht anti-russisch, ja, aber ich bin anti-Putin. Ja. Denn ihr seht ja hier, wie er hier schön lächelnd diese Leute da begrüßt, sowohl das religiöse Oberhaupt wie auch das politische Oberhaupt vom Iran. Oder hier sitzt er am Tisch mit dem Assad von Syrien, Augenfeind Israels, ne? Putin rechts. Oder hier, ne? Mit den Feinden Israels hier. Auch mit Erdogan, der sich manchmal sehr moderat zeigt, wir werden marschieren und Jerusalem befreien. Er hat was vor. Er hat was vor. Oder hier schüttelt er die Hand, nämlich dem Ismail Haniyeh, dem Leiter, einer der Führer von der Hamas im Gazastreifen. Oder hier auch Putin mit Abbas. Ja, der Abbas, sage ich euch ehrlich, der Abbas, er macht es auch nicht mehr lange, das seht ihr hier, ne? Er ist ja schon ziemlich alt, aber auch ein ganz großer Bösewicht gegen Israel. Israel untergräbt die regionale Stabilität. Sagt Putin! Ich muss ja da lachen, wenn ich an die Ukraine denke, ehrlich Leute. Ne? Habt ihr schon mal gesehen, wie groß Russland ist? 10.000 Kilometer von links nach rechts. 5.000 Kilometer von oben nach unten. Ein Riesenland. Und die Ukraine da, dieses Stück da nebendran. Und wie gesagt, er tanzt immer. Bitte vergebt mir, wenn ich das sage. Putin tanzt immer auf der Achse des Bösen. Und das ist gefährlich. Und deswegen wird auch Russland gerichtet. Und was sage ich den Leuten allen? Sowohl Moslems, Hamas, palästinensischer Dschihad, Hisbollah, was sagt man denen allen? Küsst den Sohn, dass er nicht zürne. Und ihr umkommt auf dem Weg, denn bald wird sein Zorn entflammen. Küsst den Sohn. Nehmt Jesus an, bevor es zu spät ist. Glückselig sind alle, die sich in ihm bergen. Psalm 2,12. In ihm, in Jesus. Denn Jesus ist ja dieses Heil. Es gibt in keinem anderen das Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Es passieren schöne Dinge. Ich erinnere mich gerade an ein Telefongespräch. Meine Tochter Israela, hat auch einen schönen Namen, die arbeitet in der Diakonie. Vor kurzem hat ein Moslem angerufen und hat gesagt, er ist total enttäuscht vom Islam, all die schrecklichen Dinge und will Christ werden. Auch schön, einfach ohne evangelisieren. Hat es gemerkt. Gott hat zu seinem Herzen geredet, will Christ werden. Zum Schluss. Also wir kommen tatsächlich zum Schluss, ja, bitte. Die Geburt des endzeitlichen Israels ist von Gott versprochen. Na, hier haben wir den kleinen Abraham hier. Ne? Und da sagt ja die Bibel, Jerusalem wird ein Taumelbecher. Habt ihr das schon gemerkt, auch jetzt bei dem Jerusalem-Tag? Ist ja unglaublich, wie sich die ganze Welt aufregt. Vor allem die arabische Welt, die das einfach nicht schlucken, anstatt dass sie ihre Verwandten, das sind ja alles Semiten, anstatt dass sie 1937 bis 1945 mit offenen Armen die Holocaust-Überlebenden empfangen haben, haben sie gesagt, Tod den Juden. Und das ist schrecklich. Und wir sehen das, wie sich das heute vor unseren Augen erfüllt. Aber auch das erfüllt sich. Anlässlich des großen Versöhnungstages Yom Kippur, das war im Oktober letzten Jahres, da seht ihr diese Menschenmenge an Juden an der Klagemauer, an der Gebetsmauer. Bitte sag nicht Klagemauer, jetzt habe ich es fast selber gesagt. Sag, die hocken ja dort nicht dort und klagen und heulen rum. Ne? Die beten, ja. Sag bitte Gebetsmauer, Hakotel. Und 75 Jahre Israel. Auch jetzt am Jerusalem-Tag, ihr merkt es hier, vor den Toren Jerusalems, vom Damaskustor, eine Riesenmenge an Israelis. Leute, wenn der Feigenbaum ausschlägt, das muss doch jeder Christ merken. Ist ein großes Zeichen. Ist für uns ein Bonus, Leute. Denn wir sehen ja eigentlich die apokalyptischen Zeichen nicht. Wir sehen nur die Vorbereitungen für die apokalyptische Weltbühne. Wir werden die Zeichen, die Erfüllung nicht erleben, weil wir werden entrückt. Aber was wir heute schon sehen, und das finde ich schön, das ist ein Bonus für uns, 75 Jahre Israel. Und das sehen wir vor unseren Augen. Und vor allem, wer schon in Israel war, hat es noch besser gesehen. Das, ne? Und wie gesagt, die gehen jetzt hier durchs Damaskustor. Und ihr wisst ja, was dahinter liegt, wer ein bisschen Ahnung hat. Was ist hinter dem Damaskustor? Das muslimische Viertel, Leute. Da ist nicht die jüdische Altstadt oder die Armenier oder die Christen. Ja, und das gibt natürlich Spannung. Aber das ist genau das, was die Bibel sagt. Jerusalem wird zertreten von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden zu Ende gehen. Und da merkt ihr hier, die gehen langsam zu Ende. Also, ihr aber beobachtet und seid wachsam. Siehe, ich habe euch alles gesagt, bevor es geschieht. Denn Gott teilt den Menschen seine Pläne mit. Betet für den Frieden Jerusalems. Auch in Bezug auf die 75 Jahre. Es mag wohlgehen allen, die dich lieben. Und es hat auch einen Nebeneffekt. Es mag wohlgehen allen, die dich lieben. Es möchten gesegnet werden, alle, die dich lieben. Und das betrifft auch das Verstehen der biblischen Prophetie. Ohne Israel verstehen wir die biblische Prophetie nicht, auch die Offenbarung nicht. Dann fassen wir irgendwas daher. Und wir sehen auch, das ist der Trost der Prophetie, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Ich gehe so weit zu sagen, ich muss das sagen, wenn die Traudi so macht, so, dann weiß ich schon, wenn ich jetzt nicht aufhöre, gibt es heute kein Mittagessen. Es kommt immer wieder die Frage, weil ich habe sehr gern Fragestunden, ich habe keine Angst vor Fragestunden. Ja, hau ich mal rein, ist der Antichrist schon geboren? Lebt er schon mitten unter uns? Ja? Dann sage ich, und wenn das sogar mein Nachbar wäre, würde mir das gar nichts ausmachen. Weil 2. Thessalonicher 2 sagt, wenn das nicht weggenommen wird, was ihn noch aufhält, kann auch der Antichrist nichts machen. Die Bosheit, die kann sich nicht offenbaren. Ist das nicht ein Trost? Ich kann freudig meine Straße gehen. Denk mal an Corona. Ich sage es jetzt ganz bewusst provokativ, um euch aus der Reserve zu locken. Und sogar wenn die Corona-Spritze dazu gemacht wurde, um die Hälfte der Menschheit auszurotten. Und der brasilianische Staat zwingt mich, die Spritze anzunehmen. Und ich lasse mich spritzen. Leute, mein Leben ist in Gottes Hand. Wenn ich sterbe, dann gehe ich in den Himmel. Berührt mich ja gar nicht. Leute, hört bitte auf mit diesen ganzen Sachen, mit Pharmaindustrie und diese Angst und da, 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 da. Jesus steht bei weitem darüber. Sein Reich wird kommen. Heute haben wir schon das Reich inwendig. Ist doch eine Tatsache. Deswegen sitzen wir hier aus so vielen Ländern. Wir sind ja schon international hier. Wunderbar. Auch den Vortrag, den ich in Sindelfingen gehalten habe, auch mit vielen Illustrationen, auch da habe ich es geschafft in einer Stunde, der wird demnächst auch ins Internet gesetzt. Und das ist schön, ne? Unsere ganze Hoffnung auf das Wiederkommen Jesu. Komm, Herr Jesus, nämlich in Bezug auf die Entrückung. Wir sind auch dankbar, wenn ihr weiterhin für uns betet. Einige von hier geben auch Spenden. Ich weiß, dass ich will das sagen. Und vielleicht wissen das viele gar nicht. Wir leben von den Spenden unserer Missionsfreunde. Schon 50 Jahre, wie die Spatzen, ne? Die Gott versorgt. Und zuerst als Junggeselle, dann verheiratet, dann mit 7 Kindern. Und so ging Gott weiter. Wir sind sehr dankbar. Und ich möchte jetzt abschließen mit dem Gebet. Bitte steht dazu auf, ihr seid jetzt ein bisschen müde geworden. Ne? Fast hätte ich in der Mitte gesagt, du Gott, ich glaube, du musst noch mal singen. Ja, also ich bete und dann beten ja noch andere, oder wie ist das ganz zum Schluss? Ich muss jetzt nachfragen beim Erich. Nur ich? Okay, gut. Herr, wir danken jetzt auch für diesen Vormittag hier in Bern, in der Hauptstadt von der Schweiz. Herr, wir denken auch an die ganze Vergangenheit, wo du auch die Schweiz mit deinem Wort gesegnet hast. Herr, und wir sind alle sehr traurig heute über den Zustand, wie die Fundamente, die christlichen Fundamente umgerissen werden und wie der Heiligen wenige geworden sind, auch in der Schweiz. Herr, wir sehen diesen antichristlichen, gottlosen Sog und wir merken, wie das Eis immer dünner wird und auch der Gegenwind immer stärker für uns. Und viele sind entmutigt, viele sind verunsichert, viele sind sogar fast depressiv als Christen. Aber Herr, du zeigst uns, dass sich dein Wort erfüllt und du stehst darüber. Herr, und wir wissen auch, dass wir deswegen noch da sind, nicht weil wir noch nicht heilig genug sind, sondern weil die Vollzahl der Heiden noch nicht eingegangen ist in die Gemeinde. Du willst noch Menschen retten. Möchtest du schenken, dass auch diese Berner Gemeinde dazu beitragen kann, Menschen für dich zu gewinnen im Alltag, im Kontakt mit ihrem Umfeld, in der Schule, am Arbeitsplatz, überall auch mit den Nachbarn. Herr, du willst noch Menschen retten, denn du willst nicht den Tod des Gottlosen. Danke, dass du uns auch daran erinnerst, an diesem Tag. Und nochmal bitte ich dich, dass alles Geschaute, Gehörte, dass das dazu dienen darf, dass wir uns dir mehr hingeben, dass wir dir mehr vertrauen, dass wir wissen, unser Haus ist auf dem Felsen gebaut, auf dem Anker des prophetischen Wortes, auf unsere Erlösung, auch gerade jetzt zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und wir danken dir, dass es Gemeinde Jesu immer noch gibt. Du willst deine Gemeinde bauen. Herr, das ist wunderbar, trotz unserem Versagen. Und das macht uns froh und wir warten auf dich. Komm, Herr Jesus. Amen.
Amen.
Wir singen jetzt noch das Schlusslied. Und das ist 437, sicher in Jesu Armen.
Segen des Herrn. Wir können dazu noch aufstehen, wenn es möglich ist. Und zwar lese ich dazu 1. Thessalonicher 5, ab dem Vers 18. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Den Geist löscht nicht aus. Und Herr, wir wollen jetzt dich einfach bitten, dass du uns in deinem Frieden entlässt, in deiner Gemeinschaft. Herr, wir danken dir dafür, des Heiligen Geistes, und dass wir immer wieder die rechten Entscheidungen treffen und das auch in die Woche mitnehmen dürfen und deinen Namen verherrlichen. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen. Amen.